Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Heute mit Katja Bigalke.
Und mit Martin Böttcher. Hallo.
In den letzten Tagen konnte man ja ein neues, sehr schön klingendes Wort lernen, Doxing.
Aber was dahinter steckt, das ist gar nicht schön. Doxing heißt nämlich nichts anderes, als dass über Personen im Netz jede Menge Informationen zusammengesucht werden, geheime, private Daten, und die dann veröffentlicht werden.
Das Wort kommt aus dem Englischen, leitet sich von Docs ab, also den Dokumenten, von denen die sensiblen Informationen stammen. Und es ist gerade ein so gefragtes Wort, weil ja nach wie vor über die Doxing-Attacke gesprochen wird, von der hier über 1000 Politiker und Journalisten betroffen waren.
Ein 20-Jähriger mit dem Tarnnamen Orbit soll hinter dieser Attacke stehen und die Daten, zu denen private Chats, Urlaubsbilder, Telefonnummern, Einzugsermächtigungen, Kontoauszüge und Kreditkartendaten gehören, veröffentlicht haben.
Was genau steckt dahinter? Was ist das für eine Szene, die sich dem Doxing verschrieben hat? Und was können wir alle tun, um uns von solchen oder vor solchen Angriffen zu schützen? Das werden wir in dieser Breitbandausgabe klären.
All Creatures Welcome heißt dieser Song. Das ist Musik aus dem gleichnamigen Film über den Chaos Computer Kongress. Der Film und der Soundtrack wurden zum 35C3 mit dem Recht auf Remix der Öffentlichkeit übergeben. Wer sich den Film ansehen will, kann das ganz einfach und werbefrei auf media.cc.de tun.
Breitband Topic.
Hinter dem Datendiebstahl von hunderten Politikern und Prominenten, der in der letzten Woche ja bekannt wurde, verbirgt sich Doxing, also ein Phänomen, das es im Internet schon seit längerem gibt, bisher aber in der Öffentlichkeit kaum bekannt war.
Was dahinter steckt und warum das Phänomen bisher so wenig von einer größeren Öffentlichkeit beobachtet worden war, das besprechen wir gleich mit Christian Stöcker, Professor für digitale Kommunikation an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Zuvor aber eine kurze Einführung in das Thema von Jenny Gensmer.
YouTube-Nachrichten aus dem Jahr 2015.
Der YouTuber Brammen von PietSmiet wurde gehackt. Betroffen sind unter anderem Twitter-Account, Skype-Account, Facebook-Account, Steam-Account, Minecraft-Account.
Der YouTuber Herr Newstime berichtet von einem Doxing-Angriff. Betroffen war einer der Betreiber des Let's-Play-Kanals PietSmiet. Brammen, wie er sich nennt, hatte damals fast 140.000 Follower auf Twitter. Und dann begann ein Hacker, gestohlene persönliche Informationen über ihn zu streuen. Brammens Kollege Peter Smits selbst hat es zuvor auch schon getroffen.
Wir haben jetzt heute bei Brammen vielleicht sogar noch ein anderes Ausmaß vorzufinden, da hier doch Unmengen an persönlichen Daten auch geteilt wurden.
Für dieses Material über Personen sammeln, recherchieren und im Internet veröffentlichen, dafür hat sich unter vielen YouTubern das Wort Doxing durchgesetzt. Eine Handlung, die mehr beinhaltet, als sich in Systeme zu hacken.
Dann versuchen natürlich auch Doxer irgendwie an die E-Mail-Accounts ihrer Opfer zum Beispiel heranzukommen oder an die Cloud-Speicher, um dann dort an die Daten zu gelangen, die sie dann im Rahmen ihres Doxings veröffentlichen, also leaken können.
Das sagt der IT-Journalist Enno Park. Doxing sei eine Methode, Menschen öffentlich zu beschämen. Es gehe um die Lust an der Schadenfreude. Ähnlich wie beim Mobbing, häufig bei Schülerinnen und Schülern. Und noch ein Aspekt spiele beim Doxing eine Rolle.
Es ist tatsächlich so, dass Doxer so ähnlich auch wie Leute, die früher in den 80er, 90er Jahren Spiele gecrackt haben, das auch getan haben, um sich öffentlich damit brüsten zu können. Und so tun Doxer das auch. Sie gehen in einen Wettbewerb. Wer kann irgendwie den berühmtesten Promi mit dem krassesten Material öffentlich bloßstellen, ohne jetzt selber sich als Privatperson zu outen, aber durchaus unter einem Pseudonym den Fame zu ernten.
Dass Doxing unter YouTubern häufiger vorkommt, sei ein Zufall, sagt Enno Park. Es sei das Medium vieler junger Menschen. Deren Stars seien oft YouTuber. Aber inwiefern ist Doxing überhaupt ein modernes Phänomen, das sich in einem bestimmten Milieu abspielt? Reicht das nicht viel weiter? Von Berichten über sexuelle Neigungen am Hof von Versailles etwa bis hin zu den geleakten Mails von Hillary Clinton im US-amerikanischen Wahlkampf? Und zählt dazu nicht auch kompromittierendes Material, das immer wieder gegen Journalistinnen oder Politiker verwendet wird?
Ich würde einen Unterschied machen zwischen Doxing und Erpressen. Hinter dem Erpressen steckt die ganz klare kriminelle Motivation, Geld oder irgendeine andere Gegenleistung zu erpressen. Und beim Doxen geht es einfach nur um das öffentliche Herabwürdigen des Opfers.
Die Übergänge seien aber fließend, sagt Enno Park. Genau wie die Frage nach der Berechtigung. Für die YouTube-Szene kam Herr Newstime vor 3 Jahren schon zu dem Ergebnis, dass Kritik an anderen YouTubern durchaus angebracht sei, auch indem Dinge offengelegt werden.
Aber es gibt Punkte, wo das alles eine Grenze überschreitet, wo jemand systematisch fertig gemacht wird, wo auch das Argument gar nicht mehr entscheidend ist, sondern nur noch die technischen Fähigkeiten.
Hacking-Skills als Mittel, um Macht zu demonstrieren? Keine neue Entwicklung, aber eine, die in einer hochdigitalisierten Welt immer relevanter werden könnte. Und die Frage aufwirft, wie wir als Gesellschaft damit umgehen.
Doxing, das Ausspähen von nicht öffentlichen Daten, also die sich in privaten Dokumenten finden. Wir haben es gerade gehört, das ist ja keine neue Entwicklung. Seit den 80er Jahren gibt es das bereits aufgekommen. Damals war das in sogenannten Cracker-Gruppen. Die bestanden meistens aus sehr jungen Menschen, die den Kopierschutz von Computerspielen cracken, also knacken.
Und wir haben vor der Sendung mit Christian Stöcker, Professor für digitale Kommunikation an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg, über Doxing gesprochen. Unsere erste Frage: Wie genau ist Doxing damals in den USA entstanden? Und was für eine Idee stand eigentlich dahinter?
Also der Begriff selbst ist, glaube ich, nicht ganz so alt. Der stammt eher aus den 90ern, aber aus der gleichen Szene. Also es geht immer um Leute, die Software vom Kopierschutz befreien, sozusagen sich dafür selbst auf die Schulter klopfen, damit natürlich im Zweifelsfall gegen Gesetze verstoßen und deshalb stark an ihrer Anonymität interessiert sind. Und in dem Moment, in dem jemand anderes meinen Namen und womöglich meine Adresse veröffentlicht und sagt, der mit dem Künstlernamen XY heißt in Wirklichkeit Hans Meyer und wohnt da und da, ist das natürlich per se schon mal ein Problem, wenn klar ist, dass ich möglicherweise unter diesem Pseudonym illegale Dinge tue. Das war also das Erste, das Abstrafen sozusagen von Rivalen, die in dem gleichen Feld unterwegs sind und mit denen man sich sozusagen irgendwie im weitesten Sinne sportlichen Wettkampf bei der Umgehung von Kopierschutzmaßnahmen misst. Also aggressive Akte zwischen jungen Männern oder männlichen Jugendlichen, denen an ihrer eigenen Anonymität gelegen ist.
Heute wird der Begriff Doxing ja vor allen Dingen dafür verwendet, dass man andere diskreditieren will, ne?
Das war natürlich damals auch schon ein Teil des Ganzen. Also es ging, was damals übrigens auch gemacht wurde, ist gar nicht so sehr nur den Namen veröffentlichen, weil so eine große Öffentlichkeit konnte man mit den Mailboxen, die es damals gab und später Usenet-Gruppen noch gar nicht herstellen. Da war ja kein sozusagen Internet als Massenmedium gab es nicht. Aber diese Informationen wurden dann in der Regel benutzt, um den Leuten sehr konkrete Streiche zu spielen, nämlich zum Beispiel ihnen 20 Pizzen nach Hause zu schicken oder einen Umzugswagen oder so. Das war natürlich damals auch schon eine Machtdemonstration und es war eine Möglichkeit, dem anderen Ungemach zu bereiten. Daran hat sich, glaube ich, gar nicht so viel geändert. Nur ich glaube, also zumindest in einem Teil der Fälle ist die Motivation deutlich extremer und aggressiver geworden. Es geht nicht immer darum, Leute persönlich zu diskreditieren, sondern es geht unter Umständen auch darum, eine ganze Organisation bloßzustellen. Und also was ganz häufig vorkommt, ist, dass rivalisierende, auch heute noch Hackergruppen versuchen, sich auf diese Art und Weise gegenseitig bloßzustellen. Und auch da geht es immer um einerseits Machtdemonstrationen und andererseits natürlich diskreditiert man den anderen in dem Moment, in dem man sagt, deine Sicherheitsmaßnahmen sind nicht so gut, wie du dachtest.
Lassen Sie uns kurz nochmal über die Vorgehensweise sprechen. Ein Doxer versucht ja, möglichst viele private Daten über eine missliebige Person zu sammeln, veröffentlicht diese dann irgendwann aus Schadenfreude und um das Opfer irgendwie zu beschämen. Wie gehen denn die Hacker vor? Wie kommen sie an die Daten, die sie dann veröffentlichen?
Ja, da gibt es einen bunten Strauß von Möglichkeiten. Also es gibt ein interessantes Buch von Bruce Sterling, Science-Fiction-Autor, über die Hacker in den 90er Jahren, das heißt Hacker Crackdown. Und da beschreibt er selber, wie er auf die harte Tour lernt, was man alles rauskriegen kann, wenn man nur einfach den Müll von jemandem durchwühlt. Ja, also das ist, kann auch schon eine Form des Doxing sein, wenn Sie da einen zerrissenen Brief rausziehen, den wieder zusammenkleben und da die Kontoverbindung von jemandem drauf finden, dann können Sie den damit auch schon ganz schön ärgern, wenn Sie die öffentlich machen. Dann gibt es natürlich die Methoden des Social Engineering. Die gibt es auch schon seit den 70er oder 80er Jahren, dass man also irgendwo anruft und sich beispielsweise als derjenige, über den man etwas herausfinden will, ausgibt und sagt, könnt ihr mir nochmal, ich habe meine vergessen, könnt ihr mir die nochmal zuschicken oder zukommen lassen? Oder anders andere Leute dazu überredet, tatsächlich möglicherweise am Telefon sich Informationen rausrücken zu lassen. Dann gibt es die Methode, Passwörter zu erraten oder wenn man ein Passwort sich für eine Plattform verschafft hat, einfach mit Ausprobieren mal zu gucken, ob man mit dem gleichen Passwort auch noch in einen anderen Account reinkommt. Denn nach wie vor benutzen ja sehr viele Leute die gleichen Passwörter für über sehr lange Zeiträume und für viele verschiedene Dienste. Das ist sehr gefährlich in so einem Fall. Und dann gibt es natürlich auch wirklich harte Hacking-Methoden, also beispielsweise Phishing-E-Mails verschicken, in denen dann ein Trojaner versteckt ist, mit dem sich ein Angreifer Zugriff auf den Rechner des Opfers verschaffen kann und damit natürlich dann eine ganze Menge Unheil anrichten, weil er alle Passwörter mitschneiden kann etc., Screenshots anfertigen von dem, was auf dem Rechner passiert und so weiter.
Jetzt bei dem Fall in Deutschland klang das ja so, als wäre der junge Mann da auch an Daten gekommen, die ganz legal einfach, die er im Netz gesammelt hat.
Auch das ist, glaube ich, sozusagen in der Tradition des Doxing. Also, dass man unter Umständen auch einfach mal erstmal ins Telefonbuch guckt. Und vielleicht, wenn es da drei Leute gibt, die so heißen, alle dreimal anruft und feststellt, das Einzige, wo ein junger Mann im richtigen Alter ans Telefon geht, das muss er dann wohl sein. Also, das ist eine ganz simple, ein simples Beispiel. Oder eben auch einfach sozusagen die Zusammenstellung von, im Fall der Bundestagsabgeordneten, Kontaktdaten, die man einfach auf den offiziellen Webseiten von Bundestag und Abgeordneten finden kann. Dann wiederum aber zum Teil auch so Sachen, wir alle tragen ja gewaltige Mengen von digitalen Informationen auch übereinander mit uns herum. Ja, also wir haben alle auf unseren Smartphones üppige Adressbücher, in denen im Zweifelsfall Handynummern und E-Mail-Adressen stehen. Das kann man ganz schön sehen an dem Material, dass bei ganz vielen der Opfer steht da einfach eine Handynummer und eine E-Mail-Adresse. Und das ist, würde ich sagen, ist der klassische Inhalt aus einem gehackten Smartphone-Adressbuch. Das heißt, sie wissen im Endeffekt gar nicht, wo der jetzt ihre Telefonnummer genau her hatte, aber irgendjemand, dem sie mal gegeben haben, den hat es halt erwischt und alles, was in dessen Adressbuch war, ist jetzt öffentlich.
Sagt Christian Stöcker, Professor für digitale Kommunikation. Und wir sprechen auch gleich weiter über die Hintergründe von Doxing-Attacken und dann auch über die Frage, ob Whistleblowing und Doxing nicht vielleicht relativ eng miteinander verknüpft sind.
Erst einmal aber Musik und zwar von einem ebenfalls sehr jungen Mann. Erik Taxon ist 18 Jahre alt. Kissing Ancaps heißt sein Song. Es geht, na klar, um die Liebe.
Have you ever met a curiosity that you couldn't look away? Like a wayward messenger from the other side of a canyon grade. It's
not polite to stare, but you make it so easy. Your clique is in a BDSM relationship with the economy.
Let's violate each other's NAP like the filthy animals we pretend not to be. If it's meant to be, it'll be love is evergreen. This coming morning will be pristine. Let's violate each other's NAP like the filthy animals we pretend not to be. I wish it would snow into February just to give you a good excuse to hold me. Just to give you a good excuse to hold me.
Eric Taxon mit Kissing and Caps.
Noch einmal kurz erklärt, Doxing, das ist das Aufspüren und Absaugen von Dokumenten, auf denen private Daten zu finden sind, die der oder die Hacker dann ins Netz stellen. Wo aber verläuft der Grat zwischen öffentlicher Diskreditierung, Erpressung oder auch Whistleblowing?
Und darum geht es jetzt im zweiten Teil unseres Gesprächs mit Professor Christian Stöcker. Denn manche Daten, die gegen den Willen der Betroffenen an die Öffentlichkeit gelangen, die können ja durchaus von gesellschaftlichem, von öffentlichem Interesse sein.
Das ist natürlich in Wahrheit eine Abwägung, vor der Journalistinnen und Journalisten schon immer stehen. Also wenn denen Material zugespielt wird, das möglicherweise heikel ist, aber möglicherweise für die Öffentlichkeit interessant, müssen sie jeweils im Einzelfall entscheiden, was davon kann ich veröffentlichen und muss ich möglicherweise Teile der Information unkenntlich machen. Ja, das ist eine Debatte, die führen wir spätestens seit WikiLeaks die Weltbühne betreten hat. Ein schönes Beispiel sind die Snowden-Dokumente. Als wir beim Spiegel mit den Snowden-Dokumenten gearbeitet haben, haben wir jedes einzelne Dokument daraufhin überprüft, ob da möglicherweise IP-Adressen, E-Mail-Adressen, Namen etc. drauf auftauchen, die, wenn man das Dokument veröffentlicht, womöglich einen Geheimdienstmitarbeiter oder jemand anderen in extreme Schwierigkeiten bringen können. Also ethisch korrekt einem zugespielte Daten zu veröffentlichen, ist keine triviale Aufgabe, sondern eine Aufgabe für Profis, die nach sehr strengen ethischen Standards durchgeführt werden sollte. Das ist aber natürlich in dieser Szene in der Regel nicht der Fall.
Wie konnte das dann überhaupt dazu kommen? Also Sie haben das ja eben ganz schön beschrieben, dass Doxing eigentlich früher in den 80er Jahren eher so ein Nischenphänomen war. Jetzt ist es durchaus zu so einem wirklich gesellschaftlich relevanten Problem geworden, von dem ja auch vor allen Dingen Frauen und Minderheiten bislang stark betroffen waren. Also wie konnte das so stark werden?
Ich glaube, die Gruppierung, die das besonders intensiv betreibt, die ist tatsächlich in ihrer Gestalt gar nicht so anders als in den 80er oder 90er Jahren. Wie gesagt, die Gruppen von jungen Männern, die im Internet Dinge tun, die irgendwie entweder Halbseiten oder womöglich sogar illegal sind und deshalb sich sehr darüber freuen, dass sie selbst anonym sind und die Anonymität als hohes Gut schätzen. Da gibt es auch eine Untergruppe davon, die ich sage mal, sich in den letzten Jahren stark dem angenähert hat, was man in den USA so unter Alt-Right führt. Also Leute, die mit feministischen Positionen, aber auch mit Menschen anderer Hautfarbe, mit Transmenschen, mit schwulen oder lesbischen Menschen etc. große Probleme haben und die zum Teil sehr aggressiv angehen. Also da kommen so zwei Subkulturen zusammen, die da eine gewisse Affinität zu dieser Art des Vorgehens haben. Das andere ist, die technischen Möglichkeiten sind jetzt einfach plötzlich da. Also alle Informationen, die über einen Menschen heute existieren oder fast alle, liegen im Zweifelsfall in digitaler Form vor. Das heißt, es ist auch möglich, sie sich in digitaler Form zu verschaffen. Das ist die Haben-Seite. Und dann gibt es die Publikationsseite. Wie gesagt, in den 80er und 90er Jahren, da konnten sie das auf einer Mailbox oder in einer Newsgroup für ein im Zweifelsfall immer noch ziemlich kleines Publikum veröffentlichen. Aber heutzutage können sie unter Umständen ein globales Publikum erreichen mit einem solchen Leak. Und das ist ja in den vergangenen Jahren auch immer wieder passiert.
Wenn wir nochmal über diese Subkultur sprechen von männlichen Jugendlichen, die sich in ihrer Männlichkeit irgendwie benachteiligt fühlen und so einen Hang in Richtung Rechtsextremismus haben, wie gefährlich ist denn diese Subkultur?
Ich finde, gefährlich ist ein Wort, bei dem ich da etwas zurückzucke. Ich weiß nicht, also bis jetzt sind mir jedenfalls keine Fälle bekannt, wo da irgendjemand jetzt wirklich gewalttätig im engeren Sinne geworden wäre oder so. Es ist jedenfalls, wenn sie zum Opfer von so einer Truppe werden, also es gibt da Trollcrew beispielsweise, die in Deutschland bei Twitter netzwerkartig organisiert schon seit 2 oder 3 Jahren unterwegs ist. Wenn sie zum Opfer oder zum Ziel dieser Gruppe werden, dann kann das für sie zumindest in den sozialen Medien extrem unangenehm werden, weil sie dann immerzu beschimpft werden, Screenshots von ihren Tweets angefertigt und immer die wieder in Umlauf gebracht mit gehässigen Kommentaren, ihre Fotos aus dem Netz gezogen, manipuliert und wieder in Umlauf gebracht etc. Also da ist schon Aggression und auch Schädigungspotenzial da. Ob jetzt die Gesellschaft als Ganze von dieser Art von Subkultur bedroht ist, das wage ich im Moment zu bezweifeln. Ich glaube, da ist die amerikanische Alt-Right-Szene, die sozusagen da gewisse ideologische Verwandtschaft hat, deutlich problematischer, weil auch größer, besser organisiert, aggressiver und noch wesentlich gezielter politisch aggressiv.
Nun ist das ja so, dass häufig Frauen und auch Minderheiten in der Vergangenheit betroffen waren von Doxing-Attacken, kann man da fast sagen. Da geht es ja häufig auch um ganz, ganz, ganz private Sachen, die da öffentlich gemacht werden. Ist das einer der Gründe, warum eigentlich erst jetzt, wo es viele Politiker betrifft, so offensiv und im großen Mainstream darüber gesprochen wird, obwohl es schon so lange eigentlich ein Phänomen ist?
Also mein Eindruck ist, dass das betrifft aber die deutsche Öffentlichkeit insbesondere. Die Debatte über das, was im Internet und in sozialen Medien und online so stattfindet, die ist in Deutschland immer noch in Teilen rückständig. Also die Leute, die sich mit diesen Themen beschäftigen, denen ist das durchaus klar, dass das passiert und auch nicht erst seit gestern. Auch gerade so in politisch aktiven Kreisen, zumindest jüngerer Leute, ist das, glaube ich, bekannt, dass es dieses Phänomen gibt. Es ist nur so, dass es das politische Berlin offensichtlich jetzt erst erreicht hat. Und das muss man auch sagen, also die deutschen Strafverfolgungsbehörden haben bei ähnlichen Fällen, also in dem konkreten Fall, über den wir hier reden, ja, der gute Orbit hat ja möglicherweise offensichtlich entweder allein oder mit anderen gemeinsam schon in den letzten 2 Jahren ähnliche Attacken gefahren gegen bekannte YouTuber und so weiter. Die sind auch alle zur Polizei gegangen, aber da gab es keine Fahndungserfolge. Also der Strafverfolgungsdruck in diesem Bereich scheint mir bis jetzt nicht allzu hoch gewesen zu sein, was möglicherweise auch wiederum damit zu tun hat, dass sozusagen die ganz breite Öffentlichkeit einfach noch nicht angefangen hat, über dieses Thema zu sprechen und die einzelnen Opfer es offensichtlich nicht geschafft haben, ausreichend viel Öffentlichkeit herzustellen, dass sich so eine Dynamik entwickelt, wie wir das jetzt sehen.
Sie glauben nicht, dass da eine Gender-Dimension auch eine Rolle spielt?
Also eine Untergruppe derer, die sich da so benehmen, die diese Methoden anwenden, vom Trollen bis zum Doxen, gehören eben dieser antifeministisch, zum Teil irgendwie maskulistischen Subkultur an. Junge Männer, die ein bisschen Probleme mit dem weiblichen Geschlecht oder überhaupt vielen Dingen haben, die irgendwie anders sind als sie selbst. Und das bringt dann mehr oder weniger automatisch mit sich, dass die Opfer überwiegend Leute sind, die eben Frauen sind oder Minderheiten. Und womöglich noch, also ganz prominentes Beispiel, Anita Sarkeesian, ja, eine Kulturwissenschaftlerin, die sich mit Geschlechterstereotypen in Videospielen beschäftigt, die wird seit Jahren verfolgt von der amerikanischen Alt-Right und mittlerweile wahrscheinlich auch so von so ein paar deutschen Jungs, weil sie sozusagen ihre Vorstellung davon, was ihnen zusteht, in Frage stellt. Also ich glaube, dass die politische Dimension des Ganzen, die bedingt das mehr oder weniger automatisch, dass da insbesondere Frauen, politisch aktive Leute und Minderheiten zum Opfer gemacht werden.
Durch diese Vorfälle jetzt ist ja zu erwarten, dass zumindest in der Öffentlichkeit da vielleicht noch breiter darüber diskutiert werden wird. Aber was denken Sie, wie sollte die Gesellschaft insgesamt mit diesem Phänomen umgehen? Genügt es einfach dafür zu sorgen, dass die eigenen Daten besser gesichert werden? Oder was wäre eine angemessene Reaktion?
Also erstmal glaube ich, das zeigt der Fall ja sehr deutlich. Also dass deutsche Politiker offensichtlich nicht mal mit 2-Faktor-Authentifizierung gesicherte private Social-Media etc. Accounts betreiben, die dann von jemandem, der nun wirklich offensichtlich kein Superhacker ist, irgendwie gekapert werden können, das kann so nicht bleiben. Ja. Das ist ehrlich gesagt auch ein relativer Schock angesichts der Tatsache, dass der Bundestagshack ist jetzt wieder schon eine ganze Weile her, aber so richtig ein großes Umdenken scheint dann auch nicht stattgefunden zu haben. Das liegt sicher auch an den Betreibern der Plattform. Ja? Also auch Facebook, Twitter etc. wird man womöglich, wenn sie es selber nicht machen, irgendwann mal gesetzlich dazu verpflichten müssen, dass sie wenigstens Zwei-Faktor-Authentifizierung verpflichtend einführen für ihre Plattformen. Denn damit könnte man schon sehr viel von dieser Art von Unheil verhindern. Und klar müssen auch vielleicht einzelne Leute stärker darüber nachdenken, wie sie eigentlich kommunizieren, welche Dienste sie nutzen und so weiter und so weiter. Wobei ich davor warnen würde, jetzt immer zu sagen, die Opfer sind alle selber schuld. Das andere ist aber tatsächlich auch, also ich glaube, das ist ein bisschen analog zum Thema Stalking. Die Aufmerksamkeit, die dieses Thema in der Öffentlichkeit hatte bislang, ist nicht so hoch gewesen, dass es für Gesetzgeber, Strafverfolger, Justiz etc. offensichtlich ausreichend motivierend gewesen wäre, um da mal richtig hart zuzuschlagen. Und ich glaube schon, dass in dem Moment, in dem man klar macht, und dafür ist dieser Fall jetzt wahrscheinlich ganz gut geeignet, das sind A, keine Kavaliersdelikte und B, du wirst erwischt und dann geht es dir richtig an den Kragen, dann wird dieses Verhalten an Attraktivität deutlich abnehmen. Denn bislang, glaube ich, haben die Leute sich mehr oder weniger unangreifbar gefühlt. Das sieht man ja daran, wie dieser mutmaßliche Täter in diesem Fall, wie unfassbar sorglos der umgegangen ist und was der für ein unfassbares Risiko eingegangen ist, mit dem Erfolg, dass er dann eben jetzt auch ziemlich schnell erwischt worden ist.
Sagt Christian Stöcker, Professor für digitale Kommunikation an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Mit ihm sprachen wir über den Hacker Orbit und das sogenannte Doxing.
Und das ganze Interview, wie natürlich auch den Rest der Sendung, den können Sie natürlich auch nochmal auf unserer Breitbandseite unter deutschlandfunkkultur.de finden.
Dort gibt es auch die Links zu unserer im Netz aufgespürten Musik. Dieser Song von Sweet Pablo, einer dreiköpfigen Band aus Cincinnati, gehört auch dazu. Don't Make Me Feel Bad.
Don't make me feel bad. When I don't deserve it.
Wer den Schaden hat, muss für den Spott nicht sorgen. So geht ein altes Sprichwort, das ja eigentlich auch ganz gut die öffentliche Diskussion nach Hacks und Datenleaks beschreibt.
Ja, weil oft müssen sich die Opfer solcher Vorgänge dann ja auch noch den Vorwurf gefallen lassen, sie hätten eben mehr für Datensicherheit sorgen können. Das war dieses Mal beim Doxing von Prominenten und Politikern allerdings etwas anders.
Die Diskussion in den sozialen Medien, die war nämlich überraschend gemäßigt, also eher lösungsorientiert als hämisch.
Und vielleicht können wir in der Tat alle etwas etwas aus diesem Fall von Doxing lernen. Was? Darüber sprechen wir jetzt mit unserem Kollegen Markus Richter. Hallo.
Hallo.
Ja, welche Forderungen wurden denn da in den Reaktionen auf diesen jüngsten Fall formuliert?
Also Christian Stöcker hat es in einem Interview gerade schon recht gut zusammengefasst eigentlich, was auch die öffentliche Diskussion ist. Sascha Lobo schreibt zum Beispiel, also die Leute müssen sicher kommunizieren können und das ist Verantwortung der Plattform. Ja, es ist Aufgabe der Digitalkonzerne, denen man ohnehin sehr viel mehr zumuten könnte, schreibt er auf Spiegel Online. Oder Frank Rieger in der Kolumne beim ZDF, dass das blinde Vertrauen in die Betreiber und Anbieter fehlplatziert ist und dass es aber anscheinend noch nicht genügend Leidensdruck gab, dass die Politik auch mal regulierend Druck macht, dass das fehlt. Und es gibt dann aber doch, also auch wenn sie nicht schuld sind, so einen leichten, freundlich mahnenden Druck Richtung Nutzer, der auch nötig ist, weil wir momentan an so einem Wendepunkt sind. Und der Jurist Malte Engler, der sich auch mit Datenschutz viel beschäftigt, meint, dass der Erfolg der Digitalisierung auch bei den digitalagnostischen 99% liegt. Was heißt das? Das heißt also, die Menschen, die sich nicht mit der Technik beschäftigen wollen, müssen auch sicher kommunizieren können und das muss irgendwie geleistet werden.
Gibt es denn Dinge, die wir jetzt konkret machen können oder die wir vielleicht eigentlich auch schon alle längst wissen sollten?
Gibt es in der Tat und wurden auch mannigfaltig Leitfäden herausgegeben, die ich jetzt nicht in ihrer Gänze hier wiedergeben kann, aber bei heise.de kann man zum Beispiel gucken, dem Nachrichtendienst. Linus Neumann, der CCC-Sprecher, hat was auf seinem Blog geschrieben oder Daniel Moosbrucker, Security-Trainer für JournalistInnen. Aber ganz kurz zusammengefasst, was kann man da sagen? Man kann zum Beispiel sowas sagen, man soll keine Login-Dienste benutzen, also sich nicht per Facebook woanders einloggen oder bei anderen großen Plattformen. Klar, Passwörter sind immer noch wichtig und vor allen Dingen, was jetzt auch rauskam, ist, die zu ändern, wenn bekannt wurde, dass man gehackt wurde, ist auch wichtig. Und dann eben dieses, was jetzt häufiger vielleicht schon mal gehört hat, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Was heißt das? Das heißt, es gibt einen zusätzlichen Weg beim Login zur Überprüfung statt nur den Nutzernamen und das Passwort. Und man kennt das vielleicht vom Online-Banking, also diese TANS, die man eingibt, das ist so etwas Ähnliches. Meist bekommt man auch so eine Codes per SMS. Das Problem ist jetzt, wenn man sich tiefer mit dem Thema beschäftigt, auch die Dinger sind nicht mehr hundertprozentig sicher. Also Mail ist ein Weg, SMS ist ein Weg, das kann beides gehackt werden. Da gibt es auch schon zumindest theoretische Überlegungen, auch mit praktischen Konzepten. Man kann das auch per Apps oder zusätzlicher Hardware machen, das heißt dann U2F. Das ist dann aber noch komplizierter. Man sollte sich aber zumindest mal damit beschäftigen. Und ein anderes Problem, und das ist halt das Ding, es gibt etwas, das man wissen sollte, aber es tauchen auch gleich wieder Probleme ein. Twitter zum Beispiel bietet das gar nicht alleine an, sondern wenn man das aktivieren will, dann sagt es, wollen wir aber deine Handynummer haben. Das heißt, als Nutzer muss man sich dann fragen, Datenschutz, also Privatsphäre, gegen Datensicherheit, was ist mir da wichtiger?
Das hört sich trotzdem alles ein bisschen kompliziert an. Für den Laien, wird sich das wirklich dann in der Öffentlichkeit, also für die Allgemeinheit durchsetzen?
Vielleicht. Also es ist auf jeden Fall nicht von heute auf morgen, aber es ist auf jeden Fall an der Zeit, dass jetzt mal wieder mehr getan wird oder dazu aufgerufen wird. Und es ist eben diese heilige Dreifaltigkeit der Datensicherheit, könnte man wirklich sagen. Also regulierende Lenkung durch die Politik, Verantwortlichkeit und Umsetzung durch die Wirtschaft und ja eben auch ein bisschen Eigenmotivation durch die Nutzerinnen und Nutzer. Es gibt dieses schöne Beispiel vom Türschloss, wo man sagt, also ja, wenn jemand in deine Wohnung einbricht, dann ist das Schuld des Einbrechers und das ist schlecht für dich und du hast daran keine Schuld. Aber wenn du die Tür nicht abgeschlossen hast und sie vielleicht sogar sperrangelweit offen steht, vielleicht hättest du doch ein bisschen mehr tun können. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir das machen, weil wenn wir das nicht schaffen, dann droht wirklich so eine digitale Spaltung. Also da gibt es noch die Reichen, die sich Beratung vielleicht leisten können, die geschützt sind und alle anderen sind halt für alle offen.
Du hast es jetzt schon so gewissermaßen gesagt, also nicht alle müssen immer alles überall machen oder auch können, aber wo verlaufen denn dann diese Grenzen und wer muss sich über was dann Gedanken machen?
Ich sehe tatsächlich momentan den Hauptnachholbedarf bei den, ich sage mal, technisch interessierten Alltagsnutzern. Also nicht die wirklichen Experten, sondern die, die von sich sagen, ich kenne mich so ein bisschen aus und ich bin eigentlich auch weit vorn, was den Alltagsgebrauch angeht. Risikogruppen sollten sich selber auch heute als solche begreifen. Eben die Politiker, das ist ganz erstaunlich, wie wenig sicher deren Accounts war. Oder eben auch Journalistinnen und Journalisten. Weil man nur, wenn man privat in einem sozialen Medium unterwegs ist, heißt das nicht, dass man auch nur wie eine Privatperson gefährdet ist, sondern man ist halt immer ein Angriffsziel für Menschen, die dagegen wollen. Und ich habe auch das Gefühl, es gibt so eine gewisse Alltagsbequemlichkeit, die sie eingestellt hat. Also die Nutzerinnen und Nutzer, die so ein bisschen weiter vorne sind. Ja, ich habe ein sicheres Passwort. Ich nutze einen Passwortmanager und auch diese SMS-Authentifizierung, die sich darauf jetzt ausruhen und sagen, ich habe das ja begriffen, ich muss das nicht mehr weitermachen. Aber nein, das ist wie mit der Digitalisierung im Großen, wo es also Leute sagen, ich muss das nicht, ich kann das aussitzen. Das geht halt so nicht. Das muss weitergehen. Sonst gibt es so Menschen in so einer Filterbubble der halbwegs Sicherheit jetzt drin bleiben und dann nie wieder rauskommen und dann zu genauso einfachen Opfer werden wie Leute, die früher nur Passwort 1, 2, 3, 4 hatten. Das heißt, die Türschloss-Analogie funktioniert nicht hundertprozentig, denn man muss hier immer wieder lernen, wie der Schlüssel funktioniert. Lebenslanges Lernen kann man da halt nur sagen. Und gerade für Journalisten auch nochmal der Aufruf, der Daniel Moosbrugger, der Security-Trainer, hat halt gesagt, wenn man sich damit nicht beschäftigt, ist das fahrlässig und eben auch unkollegial, weil man damit auch Kolleginnen und Kollegen in Gefahr bringt.
Was denkst du, dieser Fall, hat er vielleicht das Zeug dazu, dass sich wirklich jetzt was ändert?
Das ist so ein bisschen wie fragen, ist das Glas halb voll oder halb leer? Es ist auf jeden Fall ein guter Ansatzpunkt. Und man könnte auch vermuten, weil jetzt gerade in der Öffentlichkeit ist, dass vielen Menschen viele private Daten, auch sowas wie Kinderfotos weggekommen sind, dass das vielleicht mal ein bisschen allgemeinen Druck macht, der sowohl die Eigenmotivation erhöht, als auch der politische Willen zur Regulierung. Andererseits ist natürlich vielleicht auch denkbar, wir brauchen vielleicht doch sowas wie einen TÜV. Wir fahren nur deswegen sichere Autos, weil wir gezwungen werden, alle 2 Jahre zum TÜV zu gehen. Vielleicht braucht es eben so etwas, dass auch die Industrie jetzt gezwungen wird und wir auch gezwungen werden, das da einzufordern. Alles in allem kann man sagen, was auf jeden Fall jetzt der einzelne Nutzerinnen und Nutzer aus Lehre ziehen sollte, ist mal sich darüber klar werden, wie realistisch ist das Bedrohungsszenario, in dem ich mich befinde und sich dann darüber zu informieren.
Ja, trotzdem finde ich die Idee mit dem TÜV gar nicht so schlecht. Markus Richter über die technischen und vielleicht hoffentlich dann auch gesellschaftlichen Konsequenzen aus den Datenleaks und Doxing-Angriffen der jüngsten Zeit. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Kommen wir zu Tweepop. Und wer sich nun fragt, was das ist, ich habe es mal nachgeschaut. Im Englischen heißt Twee so viel wie süß und affektiert. Und im Musikalischen landet man dann bei einfachen, hübschen Melodien und Texten. Oder zum Beispiel bei diesem Titel. Old Bookshop Named Saturday von Milkfilm aus Tokio.
Medien und Meinungen.
Mit Tim Wiese, hallo.
Hallo zusammen.
Eben haben wir ja ausführlich darüber gesprochen, wie man sich digital besser schützen kann und was auch Konzerne für unseren Schutz tun müssten.
Und eine dieser Sicherheitsmaßnahmen, die scheint teilweise zu versagen, das Entsperren von Handys durch Gesichtserkennung lässt sich zu häufig austricksen. Die Experten einer niederländischen Verbraucherschutzorganisation schlagen Alarm. Warum, Tim?
Tja, den Verbraucherschützern ist es gelungen, zahlreiche Handys mit einem einfachen Foto des Besitzers zu entsperren. Eigentlich muss man dazu ja sein Gesicht vor das Smartphone halten. Bei 42 von 110 Handys im Test ging das wohl ohne Probleme mit einer Porträtaufnahme. Das hat Heise Online Konzern in dieser Woche berichtet. Besonders schlecht abgeschnitten haben sollen Handys von Nokia und Sony. Die getesteten Geräte der beiden Marken seien alle im Sicherheitscheck durchgefallen. Bei anderen Herstellern hing vom Modell ab, ob der Fototrick funktioniert hat oder nicht. Bei Samsung-Handys haben laut heise.de nur die Top-Modelle wie das S9 den Test bestanden. Günstigere Modelle wie das H8, die fielen durch. Die Face ID von Apple, die hat wohl immer funktioniert und ließ sich nicht austricksen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die getesteten iPhones tatsächlich jedes Mal das Gesicht in 3D scannen, so wie die sicheren Handys anderer Hersteller auch. Und die unsicheren Smartphones dagegen, die schießen vermutlich lediglich ein Bild mit der Frontkamera und gleichen das dann mit den hinterlegten Daten ab.
Ja, da sollte man vielleicht doch besser grundsätzlich auf Gesichtserkennung verzichten, oder?
Naja, Sicherheitsexperten, die raten zumindest, Handys vor dem Zugriff durch andere lieber mit PINs oder eben Passwörtern zu schützen.
Da haben wir es nochmal. Anderes Thema, wie begegnet man dem Wort Lügenpresse und dem damit verbundenen Vorwurf? Vielleicht am besten ohne Emotionen und rein wissenschaftlich. Das ist zumindest der Weg, den Forscher der Gutenberg-Universität in Mainz gegangen sind.
Die haben nämlich untersucht, wie sehr sich die Medien an die Fakten gehalten haben während der verstärkten Zuwanderung von Flüchtlingen zwischen Mai 2015 und Januar 2016. Wie sind denn die Wissenschaftler da vorgegangen?
Sie haben die Berichterstattung von 3 überregionalen Zeitungen ausgewertet, von der Frankfurter Allgemeinen, der Süddeutschen und der Bild-Zeitung und außerdem von den 3 reichweitenstärksten Nachrichtensendungen im Fernsehen. Das sind die Tagesschau in der ARD, heute im ZDF und RTL aktuell. Insgesamt haben die Forscher 4.700 Beiträge aus dem Zeitraum Mai 2015 bis Januar 2016 analysiert und mit offiziellen Statistiken vom Bundeskriminalamt und vom BAMF abgeglichen. Anlass für die Studie war, dass ja oft behauptet wurde, die Berichterstattung über die Flüchtlinge sei zu positiv und zu einseitig gewesen. Man hätte zum Beispiel zu oft geflüchtete Frauen und Kinder gezeigt, während junge Männer unterrepräsentiert gewesen seien. Allerdings ist dieser Eindruck falsch, wie mir Pablo Joost erklärt hat. Er ist Teil des Forscherteams, das die Studie durchgeführt hat.
Der Vergleich der Medienberichterstattung und der uns zur Verfügung stehenden Statistiken zeigen, dass die Medien die Fakten hinsichtlich der Herkunft, des Alters und des Geschlechts sehr adäquat berichtet haben. Was die Kriminalität angeht, ist auch hier die Darstellung weitgehend zutreffend. Allerdings werden besonders schwere Straftaten wie Sexual- oder Gewaltdelikte von den Medien im Vergleich zur Statistik überrepräsentiert.
Dieses Phänomen lässt sich aber auch ganz allgemein beobachten, dass eben über schwere Straftaten häufiger berichtet wird als über leichtere. Interessant ist auch, was die Wissenschaftler zur Darstellung der Zuwanderer herausgefunden haben. Während am Anfang ein eher positives Bild gezeichnet wurde, wurde es im Laufe des Untersuchungszeitraums immer negativer. Insbesondere nach der Silvesternacht 2015 auf 2016. Grundsätzlich kommen die Wissenschaftler aber zu dem Ergebnis, dass der sehr belastete Begriff Lügenpresse nicht nur von der Wortwahl daneben ist, sondern auch inhaltlich einfach nicht haltbar.
Unsere Ergebnisse zeigen sehr deutlich, dass die Medien die Fakten eben größtenteils korrekt berichteten und hinsichtlich der Ausgewogenheit lässt sich zwar schon feststellen, dass einzelne Beiträge selten ausgewogen waren, aber diese Unausgewogenheit verändert sich über den Untersuchungszeitraum und fällt keineswegs ausschließlich positiv für die Zuwanderer aus.
Also kann man sagen, die Berichte, die heben sich in gewisser Weise in ihrer Unausgewogenheit dann auf.
Ja, genauso lassen sich die Ergebnisse der Mainzer Wissenschaftler wohl interpretieren.
Am Ende der Medien und Meinungen geht es noch um ein Gerichtsurteil aus dieser Woche. Das Oberlandesgericht München hat das Bestellen per Knopfdruck bei Amazon in Deutschland verboten. Warum das?
Das Urteil, das betrifft Amazons Dash-Buttons. Das sind diese Knöpfe, die ich mir irgendwo in der Wohnung hinkleben kann. Wenn ich sie dann drücke, wird eine vorher festgelegte Bestellung ausgelöst. Also über den Dash-Button im Bad könnte ich jetzt zum Beispiel neues Klopapier bestellen. Was mir in der Situation, in der ich feststelle, dass keines mehr da ist, natürlich auch nicht unbedingt weiterhilft. Ne? Jetzt haben aber auch die Richter am Oberlandesgericht München ohnehin festgestellt, dass dieses Verfahren so nicht zulässig sei. Amazon verstoße damit gegen die gesetzlichen Regelungen zum Abschluss eines Vertrags im Internet, weil der Hinweis auf eine zahlungspflichtige Bestellung sowie klare Informationen zum Preis und Inhalt fehlen. Das Urteil, das ist aber noch nicht rechtskräftig. Laut Spiegel Online will Amazon Rechtsmittel dagegen einlegen. Der Konzern bezeichnet das Urteil als innovationsfeindlich.
Die Medien und Meinung von Tim Wiese. Vielen Dank.
Bitte. Musikalisch geht es jetzt zwar nicht nochmal zu den zuckrigen oder zu dem zuckrigen Tree-Pop aus Japan, dafür bleibt es aber süß, Toi et moi. Das ist nämlich nichts anderes als ein französisches Kinderlied, interpretiert von einem Kinderchor und geremixed und mit Beat unterlegt von Electrobain.
Es ist soweit. Und zwar jetzt schon etwas zu spät, um uns noch unsere Vorsätze für 2019 zu erzählen. Weil wir es aber in der letzten Neujahrssendung noch nicht gemacht haben, holen wir das jetzt auf eine gewisse Art und Weise noch einmal nach.
Wir feiern nämlich mit Love über Land all die künstlerischen Werke, die nun mit Beginn dieses neuen Jahres ohne urheberrechtlichen Schutz nutzbar sind. Los geht's!
An jedem Jahresanfang öffnet sich in vielen Ländern der Welt eine Zeitkapsel, aus der dann Kunstwerke herausfallen, für die jeweils der Urheberrechtsschutz erloschen ist und die somit unter Public Domain gewissermaßen der Allgemeinheit gehören, weshalb dann Schulen ohne Genehmigung Theaterstücke aufführen und Künstler fremde Bilder verändern dürfen, Fans Romane weiterschreiben oder nach Belieben im Internet veröffentlichen. Hierzulande betrifft das die meisten Werke von Künstlern, die jeweils vor 70 Jahren gestorben sind.
Wir haben in unserem Aquarium haben wir Goldfisch drin. Im Vogelhaus haben wir einen Vogel. Dann haben wir einmal probeweise, nur aus Viecherei, ne, haben wir die Goldfische ins Vogelhaus getan und den Kanarienvogel ins Aquarium.
In diesem Jahr dürften sich vor allem die Freunde des subversiven bayerischen Brettelhumors auf die Schenkel klopfen. Denn endlich werden die volksnah existenzialistischen Sketche des Münchners Karl Valentin rechtefrei. Und die Valentin-Erben waren immer sehr klagefreudig. Zum Beispiel, als ihr Anwalt einen Münchner Mathematikprofessor wegen eines 200-seitigen Skripts zur Wahrscheinlichkeitstheorie abmahnte, in dem der zwei kurze Valentin-Sketche untergebracht hatte, um den Begriff Zufall in der Mathematik zu veranschaulichen. So lustig geht es also auch beim Erbe von Komikern nicht zu. Noch ein Gedicht?
Lange Vogel, Oka, 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 Lange Vogel.
Dies ist die Ursonate des Dadaisten Kurt Schwitters. Die darf jetzt jeder ebenso in Grund und Boden knarren, pfeifen, zischen und trillern wie die Operetten von Franz Leha. Ohne wen zu fragen, kann man jetzt auch den rasenden Reporter Egon Erwin Kisch wieder veröffentlichen, dringend nötig, jawohl, oder Josef Friedrich Nikolaus Bornmüllers Beiträge zur Flora Mazedoniens. Aber auch die Schriften des wunderbar verständigen Theaterkritikers Alfred Kehr sind frei oder der Surrealistendichter Antonin Artaud. Wahrhaft erschüttert von der Urheberrechtskapsel sind in diesem Jahr jedoch die Kulturfreunde der USA. Anders als in Deutschland ist in den USA nicht das Todesjahr des Urhebers für die Schutzfrist entscheidend, sondern das Veröffentlichungsdatum eines Werkes. Und in diesem Jahr werden also Upton Sinclairs Jungle und bedeutende Steinbeck-Romane gemeinfrei, Charlie Chaplins Pilger und der Charleston, einiges von Buster Keaton, Jelly Roll Morton und der Song Yes, We Have No Bananas.
But yes, we have no bananas. We have no bananas today.
Allerdings hätten diese Werke eigentlich bereits 1999, also 75 Jahre nach ihrer Veröffentlichung, freigegeben werden müssen. Aber ein Jahr zuvor hatte der Kongressabgeordnete und ehemalige Popsänger Sonny Bono, Ex-Mann von Cher übrigens, eine Gesetzesinitiative auf den Weg gebracht, den Urheberrechtsschutz von 50 Jahren nach Veröffentlichung auf 70 auszudehnen. Als das Gesetz zur Verlängerung des Urheberrechtsschutzes, der Copyright Term Extension Act, schließlich in Kraft trat, war Sonny Bono zwar gestorben, das Gesetz wurde aber trotzdem nach ihm benannt. Es erhielt aber auch noch den Beinamen Mickey-Maus-Schutzgesetz, weil der Disney-Konzern durch massive Lobbyarbeit an der Gesetzesschraube mitgedreht hatte, weil nämlich der Schutz der ersten Mickey-Maus-Filme sonst bald abgelaufen wäre. Nachdem also 1999 schlagartig das Freiwerden von Urheberrechten eingefroren wurde, öffnet sich jetzt erstmals nach 20 Jahren wieder die Zeitkapsel des amerikanischen Kulturkanons und mitten hinein in die inzwischen digital gewordene Welt. Google hat bereits einen Algorithmus eingerichtet, der von den 30 Millionen Büchern, die sie bei Google Books eingescannt haben, jeweils am 1. Januar automatisch alle freigibt, deren Urheberrechtsschutz dann endet. Völlig irre. Die Online-Bibliothek des HathiTrusts hat mehr als 53.000 in 1923 publizierte Werke hochgeladen und das Internet Archive arbeitet zwar langsamer, aber feiert in 2 Wochen in San Francisco eine riesige Party für die neuen freien Werke, bei der dann hoffentlich zu fortgeschrittener Stunde niemand an einer Hochhausturmuhr herumbaumelt wie Harold Lloyd in seinem Film Safety Last, der jetzt ebenfalls gemeinfrei geworden ist.
Gemeinfrei, was für ein schönes Wort.
Ja, auf jeden Fall besser als gemeingefährlich. Ganz schlechter Wortwetz jetzt hier am Ende dieser Sendung. Dem kann ich jetzt auch eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Da dann vielleicht noch ein Hinweis auf Rang 1 Kompakt, gleich nach den Nachrichten. Da geht es dann unter anderem um den Theaterzauberer Christoph Marthaler und sein jahrzehntelanges Schaffen.
Und wir haben hier noch Musik. Dieses Duo stammt aus Reykjavik, zeichnet sich durch seine Vorliebe für gebrauchte Synthesizer und schräge Sounds aus. Access Dancehall, so nennen sie sich, der Song Game Changer.
Come on, somebody. Cycle after cycle, it keeps coming back again. God wants you to have victory in that arena. If you do not get victory in that arena, you're going to go through it again.
becomes your strong heart. Of the Spirit. He was led by the Spirit, and after the temptation was over, he came out in the power of the Spirit. He turned the world upside down. The game changer showed up.